pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Stefanie Gardemann und Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Eine Überdosis Schoggi und auch sonst ganz viel Essen, die obligaten Familientreffen mit den entsprechenden Diskussionsdurbrennern und meistens einem schlechten Gewissensbesuch in der Kirche, weil man ja durchs Jahr sonst nie gegangen ist. Das ist Ostern für die meisten Familien in der Schweiz. Am Ostermontag ist aber etwas sehr Spezielles passiert und was wir im Leben eigentlich nicht so oft erleben, nämlich der Papst Franziskus ist gestorben, mehr oder weniger überraschend. Und in der Zeit, wo der Glaube in Europa ja immer weniger wichtig ist, stellt sich ja die Frage, was bedeutet der Tod jetzt? Hat das irgendeine Bedeutung? Und was hat das für einen Einfluss auf die Gami und auf mich? Das erfahren wir heute im aktuellen Podcast.
Das sind grosse Fragen, die wir uns heute vorgenommen haben. Ich würde sagen, wir starten mal einfach mit dem, was passiert ist und auch mit den Hintergründen, die wir vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen vergessen haben, aber jetzt, wo wir alle wissen und erfahren. Und Steffi, du hast für uns ein bisschen Recherchen gemacht und alles zusammengefasst. Was ist genau passiert und was kann man über den Papst Franziskus erzählen, über seinen Werdegang?
Ja, der Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren gestorben, nachdem er am Ostersonntag noch den Ostersegen gegeben hat. Ist ja auch noch interessant, ob auch das nicht eine göttliche Fügung war. Vielleicht ein bisschen zum Irdischen. Der Papst Franziskus ist Argentinier und ursprünglich das älteste Kind von 5 von einer italienischen Migrationsfamilie. Und er ist, was sehr interessant ist, der erste jesuitische Papst und erste Nicht-Europäer seit etwa 1000 Jahren. Und das sind ja schon mal interessante Informationen. Ich habe mich zwar ehrlicherweise müssen fragen, Jesuitenorden auch schon gehört, gewusst, dass der verboten ist, aber was ist das? Ist vielleicht noch interessant, ein kleiner Hintergrund zu dem. Der Jesuitenorden ist gegründet worden rund um Ignatius von Loyola und das war ein bildeter Adliger gewesen. Und der hat eigentlich so ein bisschen wie der Martin Luther ein bisschen mehr die Jesusnähe zwischen Mensch und dem Jesus wollen schaffen, ohne dass die Kirche da gross der Mittelpunkt ist und dass der Mensch auch so ein bisschen selber denkt. Sie waren aber nachher in der Aufklärung auch sehr kritisch gewesen. Sie hatten sehr eine mächtige Position, waren aber am Papst sehr, sehr loyal gewesen. Und darum sind sie in vielen Königsländern, wie zum Beispiel Portugal, Spanien und Frankreich, während der Kolonialzeit dann verboten worden, weil sie zu viel Macht hatten, aber der weltlichen Herrschaft nicht so loyal waren. Und sie sind auch sehr Mysterien umwoben und so weiter. Und sie gelten auch so ein bisschen als der intellektuelle Orden von der katholischen Kirche.
Hast du denn den Eindruck aus deinen Recherchen heraus, dass man das dann auch beim Papst Franziskus gesehen hat in seiner Tätigkeit, dass er als Intellektueller wahrgenommen worden ist? Oder wie kann man ihn als Person beschreiben? Wie war er als Papst gewesen?
Also er ist ja studierter Theologe und Philosoph. Und ich glaube, das hat man insofern gemerkt, als er die Vernunft hatte, zu sagen, ich bin ein gläubiger Mensch, aber wir sind alle, er hat immer gesagt, sonos hombres. Wir sind alle Brüder, egal an was wir glauben. Und durch das hat ihn sehr, sehr menschlich gemacht. Oder? Er war sehr zugänglich gewesen. Er hat ja sogar Leute berührt, die nicht katholisch waren oder nicht so viel mit der katholischen Kirche am Hut hatte. Und ich glaube, das war sein grosser Plus, dass er auch vor allem junge Leute bewegen konnte. Er hat zum Beispiel, als er Bischof wurde, hat er nicht in der Residenz wohnen, sondern er hat ganz einfach in einem Zweizimmerhaus gewohnt. Und er war eine sehr demütige Person. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig grosser Charakterzug. Und er hat sich ja auch Franziskus genannt, weil er war der erste Franziskus in der Papstgeschichte, weil er hat das Vorbild von Franziskus von Assisi gehabt. Das war so ein armer Prediger aus dem Mittelalter, der sich für die Armen eingesetzt hat. Und genau das hat er auch sein wollen. ein Papst für die Armen und für die Leute, die in unserer Gesellschaft oftmals vergessen gehen. Wie hast du ihn so wahrgenommen?
Ich muss sagen, ich finde es immer schwierig, so eine Einschätzung zu machen, oder? Weil ich muss ganz ehrlich sein, was ich gesehen habe, ist halt das aus den Medien gewesen. Und es ist leider so, dass ein Papst oft die mediale Aufmerksamkeit bekommt, dann, wenn er zum Beispiel etwas sagt, was zum Beispiel ein bisschen schockierend ist. Oder wenn sich der Papst mit Aussagen auch in politische Debatten in gewisser Art und Weise einmischt. Darum bin ich sehr, sehr vorsichtig da mit einer Einschätzung. Aber so ein bisschen mein Eindruck war, dass er als Persönlichkeit sehr ein beliebter Papst war, dass er auch den Kontakt zu den Leuten sehr gesucht hat und dass man das auch gesehen hat, wie du es ansprichst, eben für die armen Leute da zu sein und man das von ihm aus meiner Sicht so ein bisschen hat können, ja, beobachten.
Voll, und ich glaube, das drückt doch ein bisschen aus. Er ist auch viele Häftlingslager gewesen, also Leute, die eigentlich hofft ausgestoßen werden von der Gesellschaft und hat ihnen dort Hoffnung gegeben. Und wenn du so ein bisschen die Bilder schaust, ich glaube, das hat er sehr, sehr können vermitteln. Oder auch zum Beispiel auch auf den Philippinen grosse Wellen waren und viel zerstört wurde. Das finde ich so schön. Er hat gesagt, er will eigentlich nicht was sagen, außer ihnen die Hoffnung geben und können sagen, ihr seid nicht alleine. Und das finde ich so schön und zeigt ja, er hat sich nicht als Gott gesehen, sondern er hat gewusst, die Situation, was willst du da dazu sagen? Aber er war da für die Leute und hat versucht, den Glauben weiterzuleiten. Und was hat er für einen Glauben? Er ist ja so ein bisschen als Prediger genannt worden, wo aber auch ein bisschen Verwirrung hat ausgelöst in der Kirche. Er hat immer gesagt, oder, was ist das Wichtige? Das ist die Liebe. Und Gott hat uns die Freiheit geschenkt, uns zu entscheiden, ob wir lieben oder nicht. Und sogar, ob wir Gott lieben oder nicht. Und die Liebe geht immer mehr verloren in unserer Gesellschaft. Und das hat er so ein versucht, auf eine nicht-missionarische Art, das war ihm sehr, sehr wichtig, nicht zu missionieren, können weiterzugeben. Und er ist ja eigentlich ein bisschen als Reformer gewählt worden und viele Leute haben während seiner Amtszeit ja gesagt, ja, er ist ein gescheiterter Reformer, aber ich finde, das stimmt nicht, weil Reformen, das
ja, ist wo hat man das vielleicht gesehen bei ihm? Genau. Was sind so die Reformen gewesen, die er hat wollen angehen?
Ja, ich glaube, einerseits nehmen wir mal die Skandal. Oder wir haben die sexuellen Übergriffe gehabt, wo die Kirche unglaublich darunter gelitten hat, wo wirklich einfach nicht geht. Und er hat da wirklich ganz eine klare Null-Toleranz-Politik verfolgt und gesagt, da müssen wir mit den Behörden zusammenarbeiten, das geht nicht, jemand seinen Auftrag nicht erfüllt, das ist Sünde hoch, also es geht einfach nicht. Und da hat er sehr klare Haltung bewiesen und auch ist sehr für die Opfer, er hat versucht einzustehen, er hat natürlich grossen Widerstand noch gehabt, ich meine, die Institution, dass sie ja sehr viel irdische Motiv dahinter, wo ihm das Leben sicher auch sehr schwierig gemacht hat. Aber ich meine auch in Frage auf Gleichberechtigung, er hat Frauen, er hat das Anliegen sehr wichtig wahrgenommen und hat auch viele Frauen zu hohen Ämtern zugelassen. Aber man darf nicht vergessen, die Kirche ist universell. Das heisst, du hast eine Weltkirche, die ganz viele verschiedene Ansichten drin hat, wo er irgendwie ein bisschen jonglieren musste, weil wenn er vom Reformer zum Revolutionär wäre worden, hat er die Kirche noch mehr gespalten. Und er hat ein Stück weit die Kirche gespalten. Es hat Kardinäle und Bischöfe gegeben, die austreten sind und öffentlich gegen ihn geschossen haben, weil sie nicht einverstanden waren mit ihm. Und er hat da einen mega Drahtseilakt müssen machen. Und ich glaube, die Früchte, die er gesagt hat, wird man erst können ernten können. Wahrscheinlich der nächste Papst wird das können, aber ich glaube, genau das ist die nachhaltige Reform, die er der Kirche hat hinterlassen.
Wenn wir vielleicht über die heutigen Probleme auch von der Kirche reden und die Herausforderungen, mit denen er ja konfrontiert worden ist, muss man klar sagen, wenn man aus unserer europäischen Sicht aus schaut, ist es so, dass ja immer weniger Leute Teil von einer Kirche sind. Ich habe eine Statistik herausgesucht, die gerade festgestellt hat, also Bundesamt für Statistik, dass man im Jahr 2022, dass zum ersten Mal Menschen ohne Religionszugehörigkeit grösser ist die Gruppe als Katholiken und Katholikinnen. Und der Trend ist ja europaweit zu beobachten, dass die katholische Kirche sehr stark mit dem Mitgliederschwund zu kämpfen hat. Und die Herausforderung zu meistern ist unglaublich schwierig. Und das ist etwas, wo wir natürlich in Europa sehen und ich aber jetzt habe erfahren, das ist wirklich nur ein europäisches Problem. Extrem spannend, wenn man sich nämlich die Zahlen anschaut, weltweit, dann sieht man, dass die katholische Kirche in anderen Teilen der Welt einen Zulauf hat und neue Mitglieder gewinnt. Und das ist ein Spannungsbogen, den er doch hat müssen auch meistern.
Das ist mega interessant, weil, aber wie du sagst, aus europäischer Sicht hat man das Gefühl, ja, Kirche wird immer unbedeutender. Es gibt viele Leute, die austreten, die sich nerven über die Kirche und es als noch unnötig empfinden und sich vielleicht ein Stück weit ein bisschen schämen. Aber auf der ganzen Welt gesehen nimmt das mega zu. Und es nimmt mich den Wunder, was das so ein bisschen für eine Auswirkung hat auf die zukünftige katholische Kirche. Und er hat da sicher ja, auch ein bisschen versucht, einen Bogen zu spannen. Er hat sich natürlich sehr auf die nicht-europäischen Probleme fokussiert auf der Welt. Ich meine, das Leid da aussen ist enorm und er hat das ins Zentrum gerückt. Und ich glaube, das war genau etwas, was er richtig und gut hat gemacht hat. Er hat dem Aufmerksamkeit gegeben, was unsere Gesellschaft oftmals auch ein bisschen untergeht. Das grosse Leid, das es gibt, und hat diesen Leuten Gehör verschafft.
Gerade die katholische Kirche, du hast es auch angesprochen, hat mehrere Skandale gehabt, unter anderem eben wegen sexuellen Missbrauch, vor allem auch von Kindern, die man versucht hat aufzuarbeiten. Und es ist jetzt seit Jahrzehnten, würde ich sagen, eines der grössten Laster, mit dem man medial auch die katholische Kirche ja in Zusammenhang bringt. Du hast auch angesprochen, dass er eben dort Reformen probiert hat, aber für mich ist eigentlich der Eindruck, dass gerade in Europa die Skandal etwas war, wo die katholische Kirche sehr, sehr stark darunter gelitten hat. Wahrscheinlich auch in den Mitgliederzahlen, dass man sich dann da aus der Kirche verabschiedet hat, wegen diesen Missbrauchsvorfällen oder auch mit der Unzufriedenheit, wie die nachher aufgearbeitet worden sind, dass man den Eindruck gehabt hat, dass das nicht ernst genommen wird und es keine Lösung gibt und man wirklich nicht versucht, daran zu arbeiten. Aber eine mega Herausforderung, dass man da das Image ändern kann als ein einziger Mensch.
Ich glaube, eines von seinen grossen Problemen war schon, er hat viele Direktiven herausgegeben oder er hat Sonderkommissionen eingesetzt, für die Fälle aufzuarbeiten. Aber ich glaube, es ist schlussendlich an der Umsetzung teilweise gescheitert in den einzelnen Bistümern. Und das ist natürlich ein mega Problem, weil du alleine kannst den Wandel nicht vollziehen. Und er hat Gegenwind gehabt, weil jeder, der etwas will verändern, hat immer Gegenwind, sei es irdische oder überirdische Motive. Und das ist sicher eine Herkulesaufgabe gewesen, die definitiv weitergeführt werden muss und der Kirche sicher auch an Glaubwürdigkeit geschadet hat. Aber in diesem Zusammenhang,
das eine Problem war natürlich die Skandale, die man hatte. Man hat ihn aber auch, ja, wie du das recherchiert hast, wahrgenommen, dass er sich eben in politische Debatten zu einem gewissen Teil einmischt, oder? Durch Aktionen, Besuche, die er gemacht hat. Was kann man über das sagen?
Ich glaube, diplomatische Erfolge hat er sehr grosse gehabt. Zum Beispiel war er im Cayman verantwortlich, dass sich Kuba und Amerika wieder angenähert haben. Und das war dann, wo der Präsident Barack Obama noch im Amt war. Und das ist, glaube ich, ein riesen Verdienst und ein grosses Beispiel für viele Sachen, die er hat gemacht hat. Er ist zum Beispiel auch nach Palästina, er ist nach Israel, er ist eben in Häftlingslager, er ist in den Philippinen. Immer dort, wo vielleicht wir alle halt auch nicht so gerne hinschauen, wo man nicht so gerne darüber schwätzt. Das hat er gemacht. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Kirche, die man durchaus auch darf rausstreichen. Ich meine, die Kirche hat mit 186 Ländern diplomatische Beziehungen und will sie, obwohl sie ein kleiner Staat sind, mit 500 Einwohnern und im Fall keine Steuern, haben sie etwas, was andere Länder nicht haben. Oder sie haben eine diplomatische Macht in dem Sinn, dass sie zwar keine Gewalt ausüben können, aber eben universell sind. Weil du hast auf der ganzen Welt Gläubige und das ist, und jeder hat Respekt vor dem Amt des Papstes. Das ist eigentlich noch lustig, obwohl die Kirche auch gelitten hat. Und das ist, glaube ich, ein grosser Pluspunkt, warum Friedensdiplomatie sehr erfolgreich kann sein durch den Papst.
Positiv wahrgenommen habe ich vor allem im letzten Jahr die katholische Kirche ja auch im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Und zwar hat es die Eröffnungsfeier in Paris, wo Drag-Künstler das letzte Abendmahl dargestellt haben, ohne jetzt auf die Details einzugehen, ob es tatsächlich war oder nicht. Aber die Welt hat das ja so wahrgenommen und das hat ja zu einem riesen Eklat geführt, dass man gesagt hat, man macht sich da an der Eröffnung von den Olympischen Spielen, wo es ja um Freundschaft und Einheit und den Sportsgeist geht, macht man sich lustig über das Sakrament, oder, von der katholischen Kirche, das letzte Abendmahl. Und das ist für mich einer der wenigen positiven Erlebnisse der letzten Jahre in den Medien, wo man gesehen hat, wie eng die katholische Kirche dort zusammengehebt hat und sich auch öffentlich dagegen geäussert hat, dass man das eben ins Lächerliche zieht. Und darum ein Augenblick, wo wirklich, wo ich gesagt habe, da hat man sich gut positioniert und hat können für die Werte einstehen, wo man steht. Und das ist auch positiv aufgenommen worden. Aber leider einer der eben wenigen Lichtblicke, die man hatte, weil der mediale Druck in anderen Themen auch einfach so enorm gross war.
Absolut, weil ich meine, er hat sich auch sehr für die Umwelt und soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Aber das sind alles Sachen, die nicht so zum Tragen sind gekommen. Ich meine, in Fragen Umwelt, wer dominiert, sind die Grünen mit irgendwelchen moralischen Vorschriften. Aber er, der eigentlich sagt, wenn du aus christlicher Nächstenliebe mit Werten, die ja zunehmend in unserer Gesellschaft verloren gehen, eigentlich wirst handhaben, wirst du auch vernünftig mit deiner Umwelt umgehen. Und er hat immer gesagt, unsere Welt schreit. Und eigentlich hat uns Gott die Welt gegeben, für das Land zu kultivieren. Und das hat auch wieder mit der Freiheit und der Liebe zu tun. Oder? Und eigentlich ist ja das, was wir alle können sagen, ja voll, wir wollen ja vernünftig mit den Ressourcen umgehen. Aber ja, das sind auch Sachen, die dann nicht so zum Tragen sind kommen.
Der eine Spannungsbogen, den ich natürlich auch sehe, ist das Verhältnis von jungen Leuten zu den katholischen Kirche. Und du hast mir spannend einen 20-Minuten-Artikel geschickt, wo man ja junge Leute gefragt hat, wie sie jetzt auf den Tod vom Papst reagieren, oder? Und ganz viele haben ja eigentlich gesagt, es hätte für sie wie keine Bedeutung oder es würde sie nicht berühren. Nur ganz wenige haben haben das irgendwie auch persönlich wahrgenommen, sind persönlich betroffen gewesen. Und da sieht man für mich gerade sehr schön den Spannungsbogen, den man doch hat, dass für ganz viele Junge das nicht mehr von einer Bedeutung hat, wenn der Papst stirbt, sondern eher ein bisschen das, ja, vielleicht für meine Familie, für die Grosseltern, aber für die jungen Leute eben nicht mehr selber.
Absolut, das ist auch noch interessant. Ich denke mir, wo ich das gelesen habe, ich habe das irgendwo auf Social Media gesehen und dachte, krass. Aber ja, das ist so ein bisschen, wie ist das für dich? Du hast dazu noch ein Interview geführt, was das jetzt eigentlich bedeutet, auch für die katholische Kirche. Kannst du uns mehr erzählen?
Ich habe die Situation genutzt zwischen Osterbrunch und vielleicht noch nebenbei noch trotzdem noch zu viel Schoki essen. Und ich habe mit dem Giuseppe Grazia können reden. Er selber ist aus St. Gallen und ist 2011 bis 2021 Sprecher von der Bischöfe in Chur gewesen. Er arbeitet heute als Autor und Kommunikationsberater und kennt natürlich aus seiner Zeit in Chur die katholische Kirche sehr, sehr gut. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, durfte mit ihm am Telefon reden. Und mich hat Wunder genommen, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen wirklich medial laufend Updates bekommen über den Gesundheitszustand vom Papst. Und das ist aktiv mitverfolgt worden. Also auch wenn man sich angeschaut hat auf der Zeitung, die meistgelesenen Artikel, ist der Gesundheitszustand immer sehr, sehr weit oben gewesen. Und ich wollte von ihm wissen, wie lässt sich denn das mediale Interesse erklären, wenn wir das in den Kontext setzen, jetzt eben mit diesen Jungen, die gar nicht davon berührt sind, mit dem, dass wir immer mehr säkularisierte Welt sind, vor allem in Europa, dass eben in der Schweiz zum ersten Mal mehr Leute ohne Glauben sind und nicht Katholiken. Und er hat uns dazu Folgendes gesagt.
Das ist eines der interessantesten Phänomene, das ich als Kommunikationsexperte beobachten kann, und zwar seit Jahrzehnten eigentlich, dass sozusagen auseinandergeht zwischen dem konkreten Alltagsleben, wo die Leute sagen, wir sind säkularisiert, wir sind weit weg von der katholischen Kirche, wir wollen nichts mit dem zu tun haben, und der Papst und Rom, und das ist alles weit weg, das interessiert uns nicht, und gleichzeitig eine massive Zunahme an medialem Interesse bei jeder Bewegung, die der Papst macht, bei jedem Wort, das er spricht. Und wenn er dann krank ist, dann ist es ganz extrem. Und wenn er stirbt, dann ist es, also dann explodiert quasi die Aufmerksamkeit. Und auch beim Konklave, also bei der nächsten Wahl vom nächsten Papst wird das Medieninteresse gigantisch sein. Also es hat in den letzten Jahren massiv zugenommen sogar. Es ist nicht nur stabil, sondern es nimmt zu, es explodiert geradezu. Einerseits ist das sicher, weil es immer mehr Medien gibt.
Mhm.
Natürlich soziale Medienkanäle. Also es gibt immer mehr Medien, die um Aufmerksamkeit buhlen und dann wollen sie sich gegenseitig quasi den Primär nicht nehmen lassen und dann tun sie einen nach dem anderen, bringen halt dann irgendwie eine Geschichte. Aber das andere, glaube ich, hat durchaus eine tiefere Bedeutung, nämlich, dass man zwar gern die Kirche angreift und kritisiert für alles, was halt nicht gut läuft und auch auf den Papst manchmal schimpft oder nicht schimpft, jetzt auf den weniger, aber auf die anderen. Und dann gleichzeitig doch eine gewisse Faszination und eine gewisse Anzüglichkraft von genau dieser Kirche nicht kann in Abrede stellen. Das funktioniert irgendwie wie nicht. Und ich persönlich habe, es gibt eine geistliche Erklärung und eine rein technische, professionelle, oder? Und also kommunikationstechnisch. Ich glaube, Kirchen ist, die katholische Kirche ist ein einmaliger Fall auf der Welt. Also, es ist eine sakramentale Konzeption. Also, das heisst, es ist nicht menschenverfügbar. Es ist nicht demokratisch. Es ist im Prinzip eine Monarchie.
Mhm.
Weltweit organisiert, von jedem Staat unabhängig, oder?
Mhm.
Und global wirksam mit 1,3 Milliarden, wo jedes Jahr kommen, glaube ich, 15 Millionen neue Mitglieder dazu. Das ist eine wachsende Kirche. Mhm. In Europa nicht, aber im Rest der Welt schon. Dann haben wir als Chef haben wir, eine Figur, eben der Papst, wo und das ganze Personal ist nur männlich und es ist zölibatär.
Mhm.
Also es gibt nicht so eine Organisation zweimal auf der Welt, oder? Und schon gar nicht 2000 Jahre alt, oder?
Das eine ist ja die Institution katholische Kirche und das andere ist natürlich auch die Person vom Papst. Können Sie sich als das Interesse darauf vielleicht erklären, dass es so gross ist, weil das ein sehr beliebter Papst war, der zugänglich war, der die Leute auch mitgerissen hat, dass das Interesse so gross ist? Oder ist es auch wirklich noch viel daran, wie Sie vorher angesprochen haben, die Institution, das Einmalige, das Unvergleichbare, das die Leute fasziniert?
Also es ist ganz klar das Amt. Mhm. Es ist nicht Person, weil die gleiche Person wäre als Landpfarrer, hat nie die Aufmerksamkeit, oder? Die genau gleiche Person. Das ist der hat keine Chance, der würde nie so eine Aufmerksamkeit haben. Es ist das Amt und das Amt ist eben, hat eine gewisse Faszination, weil es ist 2000 Jahre alt. Es ist der Stuhl Petri, also es ist sozusagen der Petrus.
Mhm.
Es ist der, wo Jesus ausgewählt hat. Du bist meine Kirche, Petrus, oder? Und der Papst ist der Stellvertreter von ist eigentlich der Petrus auf der Welt, oder? Und da ist wie so eine mystische Größe noch drin in dem Amt. Und eben das Organisatorische ist halt, es ist halt wirklich international. Es ist katholisch im Sinne von weltumspannend. Und es ist 2000 Jahre. Ich meine, es gibt keine Institution, die so alt ist. Mhm. Und irgendetwas müssen sie richtig machen. Sie gibt es immer wieder.
Ja.
Immer noch, oder? Und eben noch einmal, es ist eine wachsende Kirche. Also wir haben 15 Millionen Mitglieder pro Jahr mehr.
Ist natürlich eine sehr, sehr spannende Analyse da, die ich muss teilen. Es hat ja, die katholische Kirche hat ja etwas Mystisches an sich. Ich habe sie immer als sehr verschlossen natürlich wahrgenommen. Man hat das Gefühl, da hat es ganz viele Mythen, Geheimnisse und man blickt halt nicht wirklich dahinter. Und dass da eine Faszination kommt, ist für mich logisch. Mich überrascht aber, dass er sieht, dass die Faszination eben gar nicht so stark mit der Person Papst selber zusammenhängt, sondern wirklich die Faszination von der Institution kommt.
Das finde ich auch noch interessant, dass die Person dahinter nicht so viel ausmacht. Ankerum, eben, das sind 2000 Jahre Institution. Und so, wir haben ja kurz vor der Aufnahme noch ein bisschen darüber geredet, du hast gesagt, oder Dan Brown mit den Verfilmungen, all das Mystische, die Geheimbünde, du weißt nicht so viel. Sie haben eine geheime Bibliothek, wo Unterlagen drin sind, noch von den alten Griechen. Das ist natürlich schon mega interessant und du hast keinen Durchblick und ich meine all die Diplomatie, die sie betreiben, keiner hat eigentlich eine Ahnung, obwohl die Institution schon so alt ist. Das ist halt schon auch mega spannend.
mich hat vor allem auch interessiert, oder die ganze Aufmerksamkeit, oder? Du hast jetzt in kürzester Zeit in allen Medien können lesen, wie es in den nächsten Tagen und Wochen wird weitergehen, wie der Ablauf wird sein, Analyse. Also, so viel Aufmerksamkeit weltweit, was jetzt wird abgehen, das ist ja erst, also, das ist ja faszinierend, um das zu sehen. Und mich hat interessiert, ob jetzt auch die katholische Kirche kann dann davon profitieren, von dieser Aufmerksamkeit, ob man jetzt kann von diesem Skandal wegkommen und wieder kann die Botschaft, die man hat, das Religion vermitteln und den Glauben vermitteln und auch vielleicht neue Mitglieder dazu gewinnen. Und dazu hat er Folgendes gesagt.
Ja, also ich glaube, es wäre eine gute Gelegenheit, um in den Spiegel zu schauen und zu sagen, schau mal, was für eine Aufmerksamkeit unsere Kirche hat, wo keine andere Kirche auf der Welt hat. Keine Kirche, kein Würdenträger auf der Welt hat so eine Aufmerksamkeit historisch und auch von der religiösen Figur. Nicht einmal der Dalai Lama hat so eine Aufmerksamkeit, wenn der mal krank ist. Also ist wirklich der Papst einmalig. Und dass man sich könnte sagen, gut, wir könnten da ja als positives Zeichen sehen, dass man eben eigentlich eine Bedeutung hat, immer noch, oder? Anstatt sich, wie es öfters vorkommt, vor allem in der deutschsprachigen Welt, sich da eigentlich zu schämen. Also bei vielen Bischöfen da in der deutschsprachigen Welt hat man das Gefühl, die schämen sich ja gerade, dass sie katholisch sind und wollen irgendwie sagen, wir müssen jetzt die Demokratie einführen und jetzt müssen wir in den Zölibat. Also man schämt sich fast schon für Kirche, oder? Hat man das Gefühl. Und das kann man ja, natürlich gibt es gute Gründe, oder? Es gibt ja schreckliche Verbrechen von der Kirche, auch heute mit dem Missbrauchsfall und alles. Das ist gar keine Frage, oder? Das braucht eine gewisse Demut und eine gewisse Selbstkorrektur, oder? Aber andererseits kann man jetzt in so einem Fall auch sagen, ja gut, alles ist nicht falsch und es gibt eine gewisse Faszination, die man durchaus darf als Motivation sehen, um wieder selbstbewusster aus Christentum zu vertreten.
Ich bin insofern mit ihm natürlich einer Meinung, dass man aus dieser Aufmerksamkeit kann sicher Kapital schlagen kann. Was ich mich wirklich frage, ist, ob die katholische Kirche es schafft, jetzt aber auch über das Mystische vielleicht ein bisschen hinwegzukommen, oder? Weil profitieren können sie ja dann davon, wenn es darum geht, um die Botschaft von ihrem Glauben und ihre Werte, die sie haben, wenn man über die redet und weniger vielleicht über das genaue Prozedere, wie das jetzt wird ablaufen, wenn man wirklich die Aufmerksamkeit kann auf die Grundfesten vom Glauben richten und die Leute auch wieder daran erinnern, wieso die wichtig für sie sind im Leben. Ich habe aber das Gefühl, das wird aus meiner Sicht eine rechte Herausforderung, den Shift so ein bisschen zu machen.
Das glaube ich auch. Und ehrlich gesagt drängt sich jetzt mir ein bisschen die Frage auf, was bedeutet das für dich? Oder was generell, also es ist sehr eine persönliche Frage und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das auch eine verpönte Frage. Was bedeutet der Glaube für dich?
Das ist so die grossen Fragen, wirklich die grossen Fragen vom Leben, die wir uns da stellen, am Montagabend, wenn wir das aufnehmen. Es ist schwierig. Ich habe eine sehr schweizerische Sicht vielleicht auf den Glauben, dass ich das als etwas sehr Persönliches gesehen, oder? Man hat einen Glauben und es ist Privatsache. Man teilt das mit der Glaubensgemeinschaft, vielleicht auch mit der Familie, aber es ist weniger etwas, was ich jetzt sehe, wo man auch in der Öffentlichkeit auslebt und austreibt. Also wenn ich mir jetzt schon nur Gedanken mache, in meinem Freundeskreis, wo ich würde sagen, sicher die Mehrheit sind Christen. Natürlich, ich komme aus Zürich, das sind nicht Katholiken, die Zürcher Familie. Aber ich kenne ganz wenige, die wirklich den Glauben gegen aussen tragen. Also schon nur, wenn ich überlege, wer trägt denn am Hals ein Kreuz? Dann fällt mir genau jemand, eine Freundin, ein, aber sie ist nicht Schweizerin, oder?
Ja.
Und das finde ich noch speziell, dass es bei den Schweizer sehr das Ausleben von der Religion, ich also etwas sehr, sehr privat wahrnehme. Wie ist es bei dir?
Ja, ich schließe mich dieser Beobachtung eigentlich an. Ich kenne jetzt, also ja, meine Grosseltern, respektive jetzt noch meine Grossmutter, die noch lebt, sie ist sehr katholisch. Aber ja, wir sind ja ein bisschen mehr U-Boot-Christen, ehrlicherweise, Ostern und Weihnachten. Und dann ist es auch wieder ein bisschen. Und in meinem Freundeskreis ist es ziemlich gleich. Wir reden da eigentlich auch nicht gross drüber. Und ich kenne noch niemanden, der das so gegen aussen lebt. Was ich mehr zunehmend beobachte, ist bei bedeutend jüngeren Leuten, wenn sie gläubig aktiv sind, dann in den Freikirchen.
Das ist auch etwas, wo ich so gesehen habe, dass das vor allem also in meiner Generation etwas war, wo, wenn man Junge hatte, wo ihren Glauben nicht so ausgelebt haben, dass das aber etwas war, was sie den Glauben gefunden haben. Weil die Freikirche hat sehr ja darauf gesetzt, junge Leute anzusprechen. Ich hatte jemanden im Gymi, der in einer Freikirche war. Und sie hat dann halt auch erzählt, oder wie sehr man da auf Veranstaltungen geht, wo auch Junge ansprechen, wo dann weitaus über den Sonntagsgottesdienst hinausgehen, sondern wirklich eine Gemeinschaft ist von den jungen Menschen, wo man auch Sachen macht, wo gezielt Junge ansprechen. Das ist schon das, was ich eher beobachtet habe.
Genau, ich glaube, da hat auch die katholische Kirche oder auch die reformierte Fehler gemacht. Man hat es nicht geschafft, die jungen Leute abzuholen, oder? Ich meine, am Sonntag in Gottesdienst reinsitzen und jemand, der aus der Bibel vorliest, ich kann das selber lesen und weiss dann genau gleich viel, oder? Ich habe wie in dem Sinn, der Mehrwert ist nicht so gross. Und ich meine, wir haben sehr guten Religionsunterrichtslehrer gehabt. Wir waren ja mit ihm in Rom auf unserer Abschlussreise. Der hat uns packen, aber als der nicht mehr da war, war es dann noch gewesen, oder? Und ich glaube, da hat Kirche viel Potenzial. Weil ich meine, grosse Fragen haben wir, soziale Fragen, wo sie eigentlich Antwort darauf geben müssen.
Ich habe eher auch noch das Gefühl, bei meiner Generation, wo jetzt langsam die Leute anfangen zu heiraten, dass man dort auch zum ersten Mal merkt, dass vielleicht man auch aus den Kirchen austreten ist, aber dann stellt sich die Frage von der Hochzeit. Und wenn du natürlich willst, in der Kirche heiraten, musst du auch Teil von dieser Kirche sein, dass man zum ersten Mal wieder damit konfrontiert ist, dass man vielleicht eben doch etwas von der Kirche will und sich dann die Gedanken macht. Und das andere ist etwas, wo ich das Gefühl habe, kommt mit dem Alter, dass du gewisse Werte schätzt, die die Kirche vertritt und du das erst dann auch siehst und schätzen lernst und dass das weit über den Glauben hinausgeht, sondern dass du siehst, die christlichen Werte, die wir in unserer Gesellschaft haben in der Schweiz, die sind wertvoll und an denen möchte ich festheben. Und Kirche und der christliche Glaube ist die Grundlage dafür, dass er da mit dem Alter eine Besinnung zurückkommt auf die Werte, wo man sich dann mehr Gedanken macht und auch eventuell auch mehr Antworten sucht in schwierigen Lebenslagen, wo man sich halt jetzt vielleicht mit 14 halt nicht gestellt hat. Eher da sehe ich noch ein bisschen, ja, die Rückbesinnung in einer gewissen Art und Weise.
Absolut. Ich glaube, das ist etwas, ich habe lange meine Mühe gehabt mit dem Glauben. Ich bin auch nicht so damit beschäftigt, aber desto älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich irgendwann mit so Fragen. Und ich glaube, genau das ist der springende Punkt. Die zeitlosen Werte, die die Kirche vermittelt, eben Nächstenliebe, zueinander schauen, wie du auch hast gesagt, einander helfen. Das sind Werte, die wir alle schätzen und unsere Gesellschaft auch darauf aufbauen ist. Ich meine, du musst schon nur unser Obligationenrecht und Zivilgesetzbuch anschauen. Die Grundsätze ziehen sich, oder die Bundesverfassung, die Grundsätze ziehen sich durch alles durch und sind eigentlich unglaublich schön. Weil, ich meine, ohne Liebe, was auch immer dass es für Liebe ist, und ohne Freiheit ist der Mensch so ziemlich nichts, ist jetzt meine Behauptung. Und ich glaube, dass man sich wieder ein bisschen zurückbesinnt auf die Werte in einer Zeit, wo ich finde, wie auch der Franziskus immer richtig gesagt, wir sind sehr eine gleichgültige Gesellschaft, dass man sich da wieder ein bisschen mehr zurückbesinnen, fände ich schon noch schön.
Ich befürchte einfach, dass ein Problem ist natürlich, wir sind eine unglaublich individualisierte Gesellschaft, oder? Kommt gar in die Richtung von der Gleichgültigkeit, die man hat. Und oft ist es so, dass man halt erst, wenn man in einer schwierigen Lebenslage ist, sich dann auch zurückbesinnt auf die Kirche und die Werte, die sie vermittelt. Es uns aber in unserer Gesellschaft fast zu gut geht, oder? So die Wohlstandsverwahrlosung, dass man gar nicht konfrontiert ist mit dem Verlangen oder mit der Suche nach Antworten und dem Glauben und dem Wert, weil man so auf sich selber fokussiert ist, man hat den Individualismus und es geht uns gut, wo man halt früher in anderen Zeiten doch viel mehr Fragen hatte und dann eben im Glauben die Antworten gesucht hat und auch die Stärke gesucht hat, die heute nicht mehr so danach gefragt wird.
Ich glaube, du hast den springenden Punkt gesagt, uns geht es sehr gut und wir müssen uns gar nicht so gross mit diesen Fragen auseinandersetzen. Aber immer gleich, gestern haben wir an Ostern, also am Ostersonntag, haben wir an Ostern die Familie gehabt und ich habe einen Neffen, der ist jetzt einjährig, das Zeit nicht mehr gesehen und das war so eine Freude gewesen mit dem, also ich habe den ganzen Sonntag Türmchen gebaut mit dem. Aber das sind ja irgendwie so die schönen Sachen, sich Zeit nehmen für die Leute, die einem wichtig sind und mit denen Zeit verbringen, weil du weißt nie, wenn das fertig ist und in dieser schnelllebigen Welt, wo wir alle am Hustlen sind und jeder will das erreichen und mehr und schneller und so weiter, dass wir uns gar nicht so darauf besinnen, was ist eigentlich uns wichtig, uns als Individuum. Und ich sehe das manchmal so ein bisschen auf Insta, gibt es ja die Reels, die immer wieder sagen, was ist eigentlich der Punkt vom Leben? Und nachher kommt irgendwie ein Reisen oder eben mit der Familie und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas Schönes, wo der Papst Franziskus immer wieder ein bisschen versucht, ins Zentrum zu rücken, sich Zeit zu nehmen für die Familie und das, was ihm wichtig ist. Und ihm war ja auch gleich, wie die Familie zusammengesetzt ist. Oder? Er hat nichts gegen Leute gehabt, die schwul oder lesbisch waren. Er hat auch immer gesagt, wer bin ich, das zu richten, wenn du die christlichen Werte vertrittst.
Jetzt zum Schluss vielleicht noch ein Ausblick. Es könnte ja tatsächlich spannend werden mit dieser Wahl vom neuen Papst. Und zwar könnte ja zum ersten Mal jemand aus Afrika Papst werden, wo ich mir eigentlich die Gedanken nie gemacht habe. Aber auch jetzt beim Franziskus, wo man seit nach 1000 Jahren, hast du das gesagt, wieder ein Nicht-Europäer als Papst gehabt hat. Und auch das habe ich das Gefühl, wird etwas sein, wo ich mitverfolgen und mich doch dafür interessieren und vielleicht auch mal wieder die Gedanken machen, wer sind denn die Personen, die überhaupt Papst werden können und was sind ihre Unterschiede zueinander? Und irgendwo erinnert es mich nachher wie wieder eine Wahl während dem Wahlkampf, dass du dir suchst, hey, was sind Kandidaten, aber halt mit dem Unterschied, dass du nichts wirklich daran zu sagen hast.
Absolut. Und ich glaube, das wäre eine Diskussion, die wir durchaus noch lange führen könnten, weil die institutionellen Fragen, die sind natürlich nicht geklärt von der Kirche. Und ich glaube, es wäre mega spannend, einen afrikanischen Papst zu haben. Ich würde das sicher auch mehr verfolgen. Vor allem, ich weiss nicht, ob du den Film «Konklave» hast geschaut. Da hat man ja jetzt so ein bisschen die Grundlage mitbekommen, wie das läuft. Und man weiss ein bisschen etwas. Es nimmt mich Wunder, ob dann der Film noch durch die Decke geht.
Das ist, glaube ich, unser Tipp für diese Woche, für die, die den Film noch nicht geschaut haben, den Moment zu nutzen und den Film zu schauen. Und für alle anderen, die am nächsten Dienstag wieder einschalten wollen. Wir können euch schon sagen, was wird kommen. Und zwar ist nächstes Wochenende und am Montag 6 Leute in Zürich. Und Steffi kommt mit mir als 6 Leute. Und
wir
werden über 6 Leute reden, über Traditionen, über Frauen, die Rolle der Frauen in der Tradition. Und auch die Frage beantworten, wie können Traditionen überleben oder müssen sie überhaupt überleben? Und es wäre vielleicht gar nicht nötig, dass sie überleben. Also es wird unglaublich spannend am nächsten Dienstag, um da natürlich reinzuhören.
Ja, das war es bei Nebelspalterinnen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.